Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits oder über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Und heute spreche ich mit Enrico Melles von Lakestar und ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, ihr kennt Enrico ja wahrscheinlich mittlerweile. Enrico und ich teilen eine Begeisterung für AI, für diese ganzen neuen Entwicklungen, auch aus dem Bereich Generative AI. Und dazu haben wir schon mehrere tolle Folgen aufgenommen zum Thema OpenAI und ChatGPT und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es schon wieder eine Hammer-News, über die wir beide sprechen konnten. Glückliches Timing, muss ich sagen, aber es ist echt eine krasse Runde, muss ich sagen. Und das Tool ist eins, von dem wir beide, glaube ich, das merkt man gleich im Gespräch, zumindest glauben, es könnte eine gewisse Rolle spielen in der Zukunft für jeden von uns. Also das ist wirklich schon wieder so ein Aha-Moment. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Enrico Melles von Lakestar.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Enrico Melles ist wieder hier von Lakestar. Hallo Enrico.
Hi Jan. Freut mich, wieder da zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Und gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist, der Markt ist so ein bisschen verrückt. Ne? Wir haben auf der einen Seite Silicon Valley Bank, auf der anderen Seite diesen krassen, ja, ich weiß nicht, der uns ja auch so Spaß macht, dieser ganze Bereich AI, wo so unglaublich viel passiert. Und ich glaube, ja, wir reden heute über den zweiten Teil, ne?
Ja, genau. Aber wie du schon richtig sagst, die Tech-Industrie bleibt dynamisch und damit spannend.
Genau, du hast ein super Thema mitgebracht. Das kannte ich vorher gar nicht, aber das allein die Rundengröße zeigt es so ein bisschen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze noch zu euch, oder?
Ja, genau. Lakestar, wir sind ein europäischer Multistage-Investor mit Sitz in Berlin, London und Zürich. Und wir investieren across Stages, also von Early bis Growth, in Companies wie Spotify, Revolut, Sender und viele mehr. Und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet, der Geld sucht.
Genau. Und wahrscheinlich momentan, ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht retten, ne? Vor lauter AI-Pitch-Decks oder Pitch-Decks, die zumindest diesen Begriff AI-enabled oder so mit drin haben, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich würde sagen, man kommt jetzt mittlerweile gar nicht mehr drum rum. Es ist natürlich Thema der Stunde. Ist jetzt auch verständlich, ja. Ich kann jeden Gründer verstehen, der sagt, natürlich nutze ich das jetzt auch. Ich glaube, es geht dann immer so ein bisschen darum, auseinander zu dröseln, was ist jetzt wirklich AI und was vielleicht nicht und wo ist tatsächlich Value Capture und wo auch nicht. Aber dazu können wir heute noch sprechen. Ich würde sagen, lassen wir uns mal mit Adapt anfangen.
Ja.
Und dann kommen wir dazu, was das eigentlich bedeutet.
Total gerne. Ja, Adapt, ein krasses Tool. Aber ich bin, sag erstmal, wie du es findest. Ich habe mir nur ein paar Videos angeguckt, bin total begeistert, ja.
Genau, also vielleicht vorab, Adapt haben jetzt gerade eine Series B eingesammelt, 350 Millionen US-Dollar. Die Company ist amerikanisch und da sind viele namhafte Investoren eingestiegen, General Catalyst da eingestiegen und viele weitere namhafte stecken da auch schon drin. Und da sind zum Beispiel auch Strategen drin, ja, also Microsoft, Nvidia, Atlassian, Workday auch, ja, stecken damit drin. Also auch jetzt wieder typisch, haben wir jetzt öfters gesehen, OpenAI, Microsoft ist ein Beispiel. Die Generalisten lassen sich da jetzt, die lassen sich das nicht nehmen und sind damit dabei, weil die eben auch eine wichtige Rolle dafür einnehmen. Aber um vielleicht drauf zurückzukommen, was macht Adapt eigentlich? Adapt ist ein Startup, das darauf abzielt, künstliche Intelligenz, also AI zu entwickeln, die in der Lage ist, mit vorhandener Software und APIs zusammenzuarbeiten, beziehungsweise damit Aufgaben zu darüber sozusagen Aufgaben zu erfüllen. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt, da ist ein Beispiel auf der Website, wenn ich jetzt sage, ich suche mir bitte auf Zillow, ist das in dem Beispiel, glaube ich, aber für die deutschen Zuhörer, suchen wir mal auf ImmoScout24 eine Wohnung, die für eine vierköpfige Familie passt mit Budget X, dann legt Adapt los und fängt dann an, in die Suchmaske einzugeben und so weiter und kommt dann am Ende mit den Ergebnissen um die Ecke und schlägt dir dann davon wahrscheinlich die besten vor. Es gibt auch andere Beispiele, ne, da gibt's ein Beispiel, wann hat der Schauspieler von irgendeinem Star Wars Charakter Geburtstag? Adapt versteht, ich weiß das nicht, ich gehe jetzt mal auf Wikipedia und google das, also suche das sozusagen und finde dann die Informationen. Also das, was daran interessant ist oder warum ist das so wichtig, ne? Vielleicht mal als Beispiel, so ein Synthesizer, also ein elektronisches Musikinstrument, lässt ein Musiker ja sozusagen jede Art von Instrument spielen, ohne dass er das Instrument lernen muss. Ja? Und was Adept machen, ist eigentlich genau das Gleiche für Computing. Die haben eigentlich sozusagen eine Schnittstelle geschaffen, also eine HCI, ein Human-Computer Interface, mit dem wir theoretisch jede Form von Software beherrschen können, ohne sie selber lernen zu müssen. Also sprich, du könntest jetzt, ne, im ImmoScout24 Beispiel klingt ein bisschen albern, jeder von uns weiß, wie eine Suchmaske zu bedienen ist. Im Beispiel von einem Microsoft Excel ist es dann wiederum schon vielleicht deutlicher. Ne? Hier kannst du mir bitte in folgender Spalte einmal zusammensammeln, welche E-Mail-Adressen aus meiner Kontaktliste hier valide sind und welche nicht. Bei den meisten Leuten hört es ja irgendwie bei einer True, also If und True und False Formel relativ zügig auf. Bei mir zum Beispiel auch. Ich bin jetzt, ich hasse Excel auch von auf den Tod.
Uiuiui, okay. Geoutet jetzt hier, ja?
Ja, weil wahnsinnig sperriges Tool. Ich verstehe auch nicht, warum sich das nicht weiterentwickelt. Ich meine, wir sind ja investiert in Rose, die versuchen das ja aufzuknacken. Und das wiederum kann die Software auch. Und die baut einem das dann zusammen. Also sprich, man muss jetzt nicht mehr die Formeln selber wissen, man muss eigentlich nur wissen, was man will. Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Schritt, weil wenn das so passiert, ne, also wenn tatsächlich das wahr wird, was das Adept-Team sich dabei erhofft, dann ist das eigentlich der jüngste Schritt in der Geschichte der Mensch-Computer-Interaktion. Ne? Wir kommen von Punch-Cards, ne, also diese kleinen Lochkarten, zu Machine Code, also Assembly, ja, also praktisch richtig zusammenstöpseln der Computer, zu Low-Level und High-Level Programming Languages, ja, also Python jetzt mal so ein modernes Beispiel, aber auch die musst du ja lernen, ne? Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sozusagen intuitive Sprache, die für uns einfach zu verstehen ist, umgemünzt werden kann in Computerbefehle. Und das ist schon extrem spannend, weil ich will das Wort nicht überverwenden, aber das demokratisiert so ein bisschen den Zugang zu Technologie. Und das ist sehr, sehr spannend.
Ach, also du findest demokratisiert, ich hätte jetzt fast gesagt monopolisiert, weil ich finde das total spannend, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ist es ja eigentlich, du hast gesagt, sie haben ein Human-Computer-Interface gebaut, aber eigentlich könnte es ja auch das Human-Computer-Interface werden. Ne? Also man könnte ja eigentlich sagen, dann ist so ein Google oder wer oder auch jedes Tool, was du eigentlich benutzt, was du gerade genannt hast, eigentlich überflüssig, weil im Prinzip die Schnittstelle ganz neu definiert wird, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man es von der Seite betrachtet, welche ist da eine Company, die das sozusagen kontrolliert? Ja, dann ist das sozusagen der Fall, ja? Dann würde sich ein Adept vor den Browser schnallen und dementsprechend, also man kann natürlich behaupten, man braucht dann dennoch noch den Microsoft Excel, die Microsoft Excel Lizenz oder die Photoshop-Lizenz, aber wie das Ganze dann verwendet wird, da hat sich dann jemand sozusagen dazwischen geschnallt. Und
weil das ist ja ein Layer, ne? Vielleicht nur kurz nochmal, es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so ein kleines Pop-Up-Layer. Ich habe das Tool jetzt noch nicht benutzt, ich kenne jetzt nur die Videos, aber es ist ein kleines Pop-Up-Layer, was quasi zwischen dir und dem, also zwischen dem Nutzer und dem eigentlichen Programm hinterher lagert, ne?
Richtig, also das jetzige Produkt, ACT-1, ist sozusagen ein Overlay-Fenster, das über sozusagen bestehende Software wie Google Chrome oder Salesforce angezeigt wird und in Zukunft auch mobil verfügbar sein soll und das in das man sozusagen dann seinen Prompt reinhacken kann und dann legt die Maschine fleißig los.
Und mir sind die Grenzen nicht ganz klar, Enrico. Und deswegen habe ich gesagt, irgendwie klingt das so nach einer potenziellen Monopolstellung. Ich meine, die Rundengröße zeigt das ja auch. Ich meine, wir reden ja über das Series B und dann 350 Millionen Dollar, das ist jetzt auch nicht ganz normal, ne?
Ja, genau. Vor allem dadurch, dass die Company eigentlich noch nicht live ist, ne? Also sprich, man kann jetzt sich nicht einfach anmelden und loslegen, ja? Ich habe keine Ahnung zu potenziellem Umsatz. Das sind aktuell 25 Leute in diesem Team, ja? Und die sind jetzt irgendwo nördlich von einer Milliarde bewertet. Klar, das klingt jetzt nach 2021 crazy Investing, aber das sozusagen das darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, die vorstellbare Wertschöpfung, ja, die ist natürlich sehr, sehr groß und das treibt die Valuation natürlich auch an und das führt dazu, dass dann diese Runden extrem kompetitiv werden. Genau.
Weil es ist ja hinterher, ich glaube, der Traum von jedem VC auch oder auch von jedem Startup-Unternehmer, dass er sagt, ich will eigentlich der Entry-Point für irgendeine Customer-Journey werden. Ne? Also sei es jetzt Amazon, die es geschafft haben, direkt im E-Commerce quasi der Entry-Point zu sein, Airbnb, eBay oder sowas. Du hast ja so, oder Google natürlich auch, ne, so ein paar klangvolle Namen oder bei euch Spotify vielleicht auch. Ne? Ein paar klangvolle Namen, die einfach für ein ganzes Genre stehen. Und das hier könnte ja quasi genreübergreifend so ein Entry-Point werden.
Ja, genau. Also wir hatten ja beide auch schon mal ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber schon mal drüber gesprochen, warum ein Google, ein Apple oder ein Microsoft so powerful sind. Ne? Weil die dadurch, dass sie das Betriebssystem stellen, in Apples Fall sogar die Hardware komplett kontrollieren, sind sie natürlich mehr oder weniger der Gatekeeper für jeden anderen. Ne? Sieht man jetzt auch daran, was Apple durchgeführt hat, was Marketingdaten und so weiter angeht und wie die ihren App Store managen und so weiter. An diese Schnittstelle will man rankommen und da gibt's eben nicht mehr so richtig viel Freiraum, da ranzukommen. Können auch drüber reden, man kann auch drüber sprechen, ob man wirklich glaubt, dass Adept das schafft oder ob nicht schon das Investment von Microsoft in Adept auch schon ein Zeichen dessen ist, dass die das auch nicht ohne einen der Großen hinbekommen. Ja, aber klar, das sind natürlich die großen Wetten, auf die man hofft. Und natürlich man setzt ja auch auf große Paradigmenwechsel. Ne? Und dieser Paradigmenwechsel ist, glaube ich, der Wechsel hin von, klassischer Code-Anwendung, ja, zu Prompting-Anwendungen, ja, die also sozusagen nur mit natürlich sprachlichen Anweisungen verwendet werden und damit natürlich für deutlich mehr Menschen zugänglich sind als jetzt ein Python-only-Tool. Ne?
Mhm. Diese sagen wir mal, Paradigmenwechsel, Veränderung der Wertschöpfungskette und daraus resultieren vielleicht auch Veränderungen von Geschäftsmodellen oder auch Geschäftshoheiten. Dieses Beispiel, was du genannt hast, mit irgendwie Immo-Scout und dann wird da quasi nach und nach wird so ein Prompt eingegeben, als wäre es ein Mensch. Das könnte ja auch schon noch nur eine Zwischenstufe sein, weil ich frage mich halt eben, welche Rolle spielt eigentlich ein Immo-Scout in der Zukunft noch? Muss eine Maschine den Menschen simulieren, weil das Verhalten von Menschen bisher ist ja auch so ein bisschen quasi, so aus den Ursprüngen des Internets entstanden. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht auch gar nicht mehr das Verhalten, mit dem man in der Zukunft dann surft nach Informationen.
Ja, genau. Also ich finde die Vorstellung schon glaubhaft, dass irgendwann unser User-Interface einfach sehr, sehr anders aussieht, weil wir natürlich. Also warum müsste ich jetzt erstmal sozusagen meinen Weg auf ImmoScout24 versus anderen Player finden, genau. Und dann um dann zu entscheiden, wo ich sozusagen meine Immobilie suche. Am Ende, wenn die Maschine entscheidet, wo sie glaubt, die besten Ergebnisse zu finden oder unter allen die sozusagen zu suchen, ja, dann ist da sozusagen ein Zwischenschritt entstanden, der wahrscheinlich die komplette Go-to-Market-Strategie von so einer Company verändern kann, ne? Und das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, da sind wir noch einen Tacken von weg, ja, aber jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig weit. Ich glaube, die Limitierung dieser Modelle sind schon auch wichtig zu verstehen. Also klar, die Zukunftsmusik ist groß und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel klingt natürlich sehr das klingt wie ein tektonischer Shift sozusagen, der vielen auch, glaube ich, auch ein bisschen Angst machen kann. Ne? Also werde ich jetzt irgendwie wegautomatisiert? Ich als VC, so viel Daten, wie ich typischerweise so am Tag in unser CRM reinhacke, könnte ich mich auch fragen, ob das nicht die AI dann auch für mich machen könnte, aber wo hört es dann auf? Ja, also alle die Fragen kann man sich natürlich stellen, aber ich glaube, man muss schon auch an die Begrenzung dieser Modelle aktuell noch denken. Ne? Also alle Transformer-basierten Modelle, also auch GPT-3, sind noch nicht zuverlässig genug für hochriskante Anwendungen. Ja? Also ich glaube, das obvious Beispiel wäre Psychotherapie. Ja? Die ein oder anderen Halluzinationen, die ChatGPT hervorgebracht wird, jetzt GPT-4 auch immer noch hat, ja, also nicht losgeworden ist zu einem großen Teil, sorgen natürlich dafür, dass jetzt der Freshfields-Anwalt jetzt nicht mal eben von ChatGPT platt gemacht wird, weil ich glaube, da ist Accuracy und Reliability natürlich ein wichtigerer Faktor, ja.
zeitgleich wissen wir beide, glaube ich, auch, oder ich glaube, wir sind auch beide sehr beeindruckt, wenn ich unsere letzten Gespräche so sehe, mit welcher Geschwindigkeit und Brachialität jetzt gerade diese neuen AI-Anwendungen um die Ecke kommen, ne? Und das dann irgendwie so fast forward, vielleicht 3 oder 5 Jahre, da dann schon, also auch vielleicht diese Halluzinationen raus sind und vielleicht dann eben auch eine neue Art von Interface entsteht, kann ich mir schon vorstellen, oder?
Das ist ja richtig. Ja, also ich glaube, dass die Geschwindigkeit des Fortschritts dieser Modelle ist nicht zu unterschätzen. Jetzt vielleicht nicht auf der Timeline heute in 3 Monaten oder heute bis in einem Jahr. Aber in 5 Jahren sieht das Ganze halt schon sehr, sehr anders aus. Ich glaube, man muss sich aber trotzdem vor Augen führen, dass es gibt Limitierungen, die sind eigentlich inhärent in diesem Modell, ne? Also Modelle wie ein GPT-3, ein VPT, ein ACT-1, jetzt von Adapt, sind auf Internetdaten trainiert und optimiert und um sozusagen Aktionen oder Token zu lernen. Und denen fehlt natürlich der gesunde Menschenverstand, den fehlt Ausdrucksfähigkeit, ja, und sozusagen Ausdrucksfähigkeit von Absichten, ja, und auch das und tieferes Weltverständnis, ja. Also die sind ja eher, die leiten eher ab, als dass sie sich richtige Zusammenhänge erklären können. Und diese inhärenten Limitierungen sind natürlich, die kann man zu einem Teil durch mehr Daten und mehr Parameter lösen. Andere, also Teile davon sind aber wirken sehr, sehr intrinsisch, ja. Also wir sind noch etwas weiter weg von der AGI, als man so denkt. Ja, die allgemeine Intelligenz ist das jetzt nicht. Und dementsprechend muss man schon sich fragen, in welchen Zusammenhängen das Sinn macht, ne? Also zum Beispiel ein Nutzer von Adapt, der jetzt ein Haus in Berlin sucht für unter 500.000 Euro, der Adapt findet das Haus, aber Adapt versteht natürlich nicht die Absicht hinter der Frage. Ja? Und da
also
ist
ein Haus unter 500.000 Euro in Berlin, dann ist Adapt ein Zauberer, muss ich sagen, ja.
Berlin im weiteren Sinne.
Ja, nee, ich hab nur Spaß.
Ja, aber also falls jemand eins hat unter den Zuhörern, dann wäre ich gerne interessiert.
Gerne auch an Adapt vorbei, direkt zu Enrico, ne? Genau.
Ja.
Nee. Aber ich finde es super, du hast gerade so einen Begriff genannt, also es klang fast so wie so letzter Strohhalm, an dem man sich festhalten kann, so gesunder Menschenverstand, finde ich in dem Kontext total cool. Ja, ein schöner Begriff.
Ja, also aber einfach jetzt, weil mir auch nichts Besseres einfiel, ja, aber wahrscheinlich Reasoning, ja, im Englischen.
Nee, auch Weltverständnis hast du ja auch gesagt. Das ist ja irgendwie, man versucht so zu greifen, wo ist doch der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Das finde ich super.
Genau, und ich glaube, dabei entstehen dann auch natürlich Fragen, wie können wir diesen Systemen schon vertrauen, ne? Vor allem in Fällen, bei denen wir nicht wissen, wie die Aufgabe eigentlich zu erledigen wäre. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß jetzt, wie man ein Haus auf einer Immobilienplattform sucht, aber ich weiß jetzt nicht, wie man Python-Code für ein bestimmtes Problem richtig schreibt. Ja, und wenn ich das dann in meinen Prompt reinhaue und dann kommt da was zurück, ich bin ja total abhängig davon, dass das stimmt. Ne? Und diese Abhängigkeit kann in Verbindung mit unzuverlässigen AI-Modellen natürlich auch zu großen Problemen führen, beziehungsweise auch einfach, ne, für ein Unvertrauen sorgen, was am Ende sozusagen auch dabei behindert, diese Technologie richtig anzuwenden. Ne? Das heißt, zu einem gewissen Degree zu einem gewissen Grad sind wir schon auch noch immer in einer Lernphase, und in dieser Lernphase werden wir so für uns erörtern können, für welche Tasks eben AI vernünftig funktioniert, für welche nicht und wo man und wie man damit umgeht, was da sozusagen an Output auch rauskommt.
Jetzt hast du gerade gesagt, die sind schon mehr als 1 Milliarde wert, zeitgleich 25 Leute. Das heißt, jeder von denen ist mit so 40 Millionen bewertet, ne, pro Kopf. Das ist irgendwie auch eine Hausnummer. Siehst du ein Geschäftsmodell, was das rechtfertigt?
Das ist eine interessante Frage, ne? Ich glaube, aus Investorensicht, ne, woher kommt das? Die Begeisterung kommt natürlich eigentlich am Ende über die Gründer und die Größe der Vision. Ja, am Ende sagen wir, wer sind die Typen? Und naja, die Luan, also der CEO der Company, der war Vice President for Technology bei OpenAI. Der ist dann zu Google gewechselt und hat dort auch an großen Modellen gearbeitet. Die Mitbegründer Vaswani und Parmar heißen, die sind übrigens auch schon wieder ausgestiegen, um die nächste Company zu gründen.
Echt?
Genau, die haben zusammen den Transformer erfunden, ne? Also den KI-Durchbruch, für den das T in GPT steht. Ja? Also die waren bei Google dafür verantwortlich, mit dieser Technologie erstmal um die Ecke zu kommen. Also das ist ein Team, würde ich sagen, kann man schon drauf setzen, dass die zumindest wissen, wovon sie reden. Ja? Und deswegen, da entsteht dann natürlich der Hype. Und woher kommt das? Ne? Wir haben in Verbindung mit sozusagen den Fähigkeiten dieser Modelle jetzt eigentlich erst gesehen, wie AI bzw. Machine Learning einen Einfluss haben kann auf Verticals wie Coding, Writing, Kunst, Musik. Ne? Das ist bisher eigentlich noch nicht der Fall gewesen. Bisher war das immer eher so im Anwendungsbereich Data, irgendwie Business Analytics, Data Analytics oder eben rein theoretischen Research-Bereich irgendwie spannend, aber hättest du jetzt jemandem vor 2-3 Jahren erzählt, so, hier Musik schreiben kannst du bald mit einem Prompt, dann hätten die gesagt, ja, aber es klingt wahrscheinlich nicht so geil. Und das hat sich jetzt eben sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Und ich glaube, dieser fundamentale Shift hat dazu geführt, dass jetzt auf einmal bei allen im Kopf so dieses Narrativ Klick gemacht hat, oh, eigentlich ist nichts mehr sicher vor AI und jetzt müssen wir irgendwie auf diesen Zug aufspringen, um sich die Pole Position in diesem Markt zu sichern, weil die Chancen gibt's halt nur einmal. Und deswegen sind die Investoren jetzt natürlich so abgedreht. Man muss jetzt aber dann schon noch die Überlegung führen, was ist davon Value Creation? Ne? Und was ist davon auch Value Capture? Und ich glaube, okay, das ist eine interessante Unterscheidung.
Heißt aber auch, also hier, das klingt fast so aufgrund des Gründerteams nach einer Safe Bet. Ne? Da geht man also hin und sagt, die wissen, was sie da bauen und man hat so viele Möglichkeiten, das hinterher zu monetarisieren, das ist wahrscheinlich für den jetzigen Moment gar nicht so wichtig, das schon zu wissen, ja?
Ja, also sagen wir mal so, das ist eigentlich die Frage, ne? Ich habe ein bisschen lange gebraucht, um auf deine eigentliche Frage zu antworten, sorry, aber...
Nee, macht gar nicht, ja, ist ja hochspannend, ja.
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, nur weil du Wert kreierst, heißt das auch nicht, dass jemand dich dafür bezahlt, ne? Und ich glaube, das ist bei Technologie-Companies oft ein sehr interessantes Paradoxon. Ja, also wenn du dir Facebook anschaust, auf der User-Seite gab es eigentlich nur Value Creation. Ja, keiner von uns hat dafür bezahlt, Facebook zu nutzen. Und dann gab es halt diesen wahnsinnig interessanten Moment, wo der Senator da in den USA Zuckerberg gefragt hat, wenn User nicht für das Modell zahlen, wie macht Facebook eigentlich Geld? Und dann hat Mark Zuckerberg so trocken gesagt, we run ads, sir. Und das ist eigentlich das Spannende, weil da findet dann der Capturing Value statt. Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Seiten des Geschäftsmodells. Ne? Das heißt, es kann schon sein, dass der Input und der Output nicht so richtig direkt zusammenhängen. Ja, in diesem Fall, also ich glaube, ChatGPT ist ein super Beispiel oder GPT Plus heißt es, glaube ich, das Premium-Produkt. Also ich benutze das. Genau, ChatGPT Plus heißt es, über das man jetzt auch GPT-4 nutzen kann. Da zahlst du eine Subscription und damit finanziert OpenAI natürlich auch die horrenden Kosten. Und das ist ein sehr direkter Weg. Ja, jetzt könnte man sich noch vorstellen, ob daraus andere entstehen. Aber die eigentliche Frage ist, wann hat das mal nicht geklappt, ne? Und wann hat das geklappt? Und es gibt viele Fälle, wo das nicht geklappt hat. Ne? Also ich glaube, wahnsinnig irgendwie Medien, also ein Trash, der wahnsinnig viel Medien auf sich gezogen hat, war Quibi, ja, diese Viewing-Plattform in den USA. Ich glaube, 1 oder 2 Milliarden geraced und innerhalb von einem Jahr einfach platt gewesen. Ja, genau. Google Glass ist ein anderes Beispiel. Ja, wahnsinnig viel Geld reingeflossen, macht schon irgendwie Sinn, was die da machen, aber hat jetzt nicht dazu geführt, dass das ein Commercial Success war. Und IBM Watson ist mal ein anderes Beispiel. Ne? Also das war schon irre. University of Texas hat $62 Millionen bezahlt, um IBM Watson zu implementieren für Oncology. Und dann ein Jahr später haben sie es wieder platt gemacht, ja, weil es doch nichts gebracht hat. Und das jetzt Adapt und Runway zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob man hier Runway kennt unter den Hörern, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Software-Thema für Video Creation. Die sammeln gerade Geld ein auf mehrere 100x oder infinite, sozusagen, wenn sie kein Revenue machen, ihre Multiples auf ihren Revenue. Und die Frage ist dann, wo kommt das denn tatsächlich? Ne? Und ich glaube, in AI wird das interessanterweise deutlich schwieriger, als das viele vermuten. Und das hatten wir schon, also ein Grund dafür, den wir schon besprochen hatten, war Distribution, ne? Wenn ein Player wie Microsoft oder Amazon oder Google in sowas mitmischen, Microsoft ist in einer, hat Millionen von Firmenkunden, hat hunderte Millionen von Nutzern, an die sie ihre Produkte vertreiben können. Als die Teams gelauncht haben, war Slack schon deutlich in der Bredouille, ne? Und hier genauso. AI ist eine Technologie und diese Modelle sind so gebaut, dass man die eben per API anzapfen kann. Die Differenzierung kommt eigentlich in den wenigsten Fällen übers Modell. Die Differenzierung kommt eben über das Einbetten in ein User Interface. Und das muss eben nicht heißen, dass man eben diesen Value auch capturen kann. Ich glaube, Jasper ist ein super Beispiel. Jasper AI, das Copywriting Tool, was, die haben auch wahnsinnig viel Geld geraced. Die sind auf 80
Millionen, ne? Oder so, ne?
Genau, die sind auf 80 Millionen Revenue auch gewachsen, was jetzt schon wirklich sehr, sehr stattlich ist. Und naja, dann, die haben halt auf OpenAI gebaut, ne? Also die haben praktisch eine nicht ihr eigenes Foundational Model gebaut und dann hat OpenAI natürlich deren, die sind dann an den Markt gegangen mit ihrem Produkt und auf einmal wurde allen klar, also das, was ich, wofür ich hier bei Jasper bezahle, das kann ChatGPT auch, aber interessanterweise umsonst. Und dann war das auf einmal ein echter Schockmoment für Jasper. Und deswegen haben die jetzt angefangen, fast, jetzt nicht panisch, ja, aber sehr, sehr intensiv nach Wegen zu suchen, um diesen Value Capture aufrechtzuerhalten. Und die sind jetzt sogar so weit expandiert, dass sie sagen, wir bauen unsere eigenen Modelle, damit wir besser personalisiert oder customized für unseren Kunden Werbecopy schreiben können. Also einfach, die versuchen jetzt ein Modell zu entwickeln, ein Foundational Model zu entwickeln, mit dem sie das dann besser können als OpenAI. Aber sonst zahlt da ja niemand $500 im Monat für.
Weil auch vielleicht eben tatsächlich AI als sich an sich erstmal eine Commodity wird, ne? Das kann schon sein. Und weil dieses Distributionsthema, was du gerade angesprochen hast, das hat mich erinnert an Aleph Alpha hier aus Deutschland, die irgendwie, ich glaube, so 4 oder 6 Wochen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr seid da, glaube ich, nicht investiert, ne?
Doch, wir sind investiert.
Ah, ihr seid sogar investiert, ja, guck mal, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber da habe ich dann gedacht, hoppla, die sagen so 4 Wochen nach dem ChatGPT Microsoft-Deal, hey, unser Tool ist genauso gut wie ChatGPT. Und da habe ich dann mich genau an dich erinnert und habe gedacht, naja, aber das Distributionsthema wird halt eben wahrscheinlich der harte Kampf, ne?
Ja, wobei die Differenzierung von einem Aleph Alpha liegt ja ehrlich gesagt nochmal woanders, ne?
Okay.
Nämlich darin, dass die eben ein Produkt entwickelt haben, was auch Enterprise-Grade funktionieren kann, vor allem was auch Themen angeht wie Privacy und so weiter, ne? Und da sind wir in Europa schon auch in einem signifikant anderen Markt unterwegs für die Entwicklung solcher Anwendungen, ne? Also da kannst du vielleicht auch mal Jonas, den Gründer, dazu einladen. Der kann dir dann noch mehr dazu erzählen. Aber grundsätzlich hast du völlig recht, ne? Die Distribution von so einem Modell ist schwierig hinzubekommen. Die Frage ist natürlich, für welchen Kunden, für welchen Use Case vertreibt man seine Software wie? ChatGPT jetzt, ne, sozusagen einfachere Anwendungen, relativ hohe Inaccuracies und so weiter. Die sind mit Microsoft schon echt sehr, sehr gut bedient, dann sozusagen an jedermann zu verteilen. Bei etwas komplexeren Geschichten, wo du vielleicht auch höhere Accuracy brauchst oder andere Probleme löst, ist dann vielleicht auch wieder eine andere Sales Motion notwendig.
Und weil du Datensicherheit gerade angesprochen hast, das finde ich in dem ganzen Kontext, das hatte ich hier bei Adept mir irgendwie bei den Videos gedacht. Also gibt so ein paar Demo-Videos von Adept auch, wo so, da sagt dann halt irgendwie eine Salesperson, füll mir bitte jetzt diesen Prospect hier in Salesforce komplett aus mit, der möchte das bekommen, diese E-Mail versenden und so weiter und so fort. Füll also seine gesamten Daten aus und dann macht das Tool das von alleine. Bedeutet ja, in dem Fall, Adept hat Zugänge zu allen Tools, die ich so besitze und auch auf alle Daten, ne? Ganz schön kritisch eigentlich.
Wäre jetzt die Annahme, wissen wir natürlich auch nicht, weil wir nur diese Demo-Videos kennen.
Ja, genau. Nee, also ich habe das jetzt nur mal so weitergesponnen, ne?
Ja, genau. Die Frage ist halt, woher, was kann Adept sehen, was kann Adept nicht sehen, was macht es mit diesen Daten, worauf, wie wird das Modell auch sozusagen trainiert, ne? Das ist eine große Frage, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht so hundertprozentig beantworten konnte aus den Informationen, die ich zu Adept gefunden habe. Und da steckt dann natürlich auch die Krux drin, ne? Welche Probleme baut man da mit ins Modell ein?
Total. Also Enrico, ich finde es hochgradig spannend. Ich finde es auch spannend zu sehen. Ich meine, wir haben irgendwann angefangen, uns hier gemeinsam über AI zu freuen und wir in welchen Einschlägen, in welcher Geschwindigkeit hier quasi immer wieder so ein Moment kommt, wo du denkst, gibt's doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein, dass das jetzt auch noch geht. Ne? Also bin sehr gespannt, was als nächstes kommt.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke mal, wir werden sehen, was da noch alles kommt. Bei Adapt würde ich auf jeden Fall sehr viel genauer hinschauen, aber das wird auch nicht die letzte Company gewesen sein, die mit einem spannenden Produkt und einem großen, großen Narrativ um die Ecke kommt.
Total. Und das Beispiel, was du gerade mit Jasper und OpenAI genannt hast, ist das für dann vielleicht auch stellvertretend für euch, dass jetzt VCs in Zukunft, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir bauen irgendein Tool auf Basis von OpenAI, also haben wir ja schon mal diskutiert, hier Plattformabhängigkeit, ist das dadurch schon kritischer geworden? Also jetzt vielleicht auch die Frage damit verbunden, wer darf sich bei euch melden?
Ja, also bei uns dürfen sich grundsätzlich alle melden und wir hören uns das auch gerne an. Ich glaube, die Frage ist aber tatsächlich wichtig, wie du sie stellst. Ne? Baue ich jetzt nur irgendwie relativ einfache UI herum, um damit OpenAI anzuzapfen, dann ist eben die Verteidigbarkeit gering. Ne? Und dann wüsste ich nicht, warum nicht jemand anders um die Ecke kommt und das gleiche Geschäft einfach sozusagen nachbaut und dir dann das Leben schwer macht, beziehungsweise dein Value Capture erodiert. Ne? Also sprich, du kannst dann das zwar weiter anbieten, aber nicht mehr dafür chargen. Spannend würde es eben, wenn du relativ hohen Grad an Komplexität und auch sozusagen Novelty hast, was UI UX angeht. Ne? Also wenn du sprich Software baust, die irgendwo im Hintergrund auch vielleicht OpenAI nutzt, aber eben nicht deren zentraler Value Creation Punkt eben nur das Foundational Model ist, dann ist es spannend. Oder wenn du die Fähigkeiten von einem LLM zusammenbringen kannst mit einem Proprietary Data Pool, also sprich in irgendeiner Form Daten sammelst, an die sonst niemand anders rankommt, um damit eben Intelligenz zu bauen.
Ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, vielleicht noch als letzte Frage dazu, auch aus eurer Sicht jetzt hier als europäischer VC. Adapt hat die letzte Runde im April 2022 geraced, oder die erste Runde wahrscheinlich damals. Ne? Das waren damals schon 65 Millionen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, das sind 25 Leute. Jetzt sagen wir, die haben von mir aus, das sind wohl situierte Leute, die auch ein höheres Gehalt haben, aber da fließt doch wahrscheinlich trotzdem sehr viel Geld gerade in das Trainieren eines Modells. Ist das etwas, wo wir überhaupt als europäische, deutsche VCs überhaupt mitstinken können?
Also das ist unser Ziel, ja, das muss auch unser Anspruch sein, weil ich glaube, wir können diese Themen auch in Europa entwickeln. Das ist natürlich auch eine Frage von, wie funktioniert der Finanzmarkt, haben wir hier genügend Kapital zur Verfügung, um das auch zu tun, aber man sieht es an Aleph Alpha, wir haben auch hier AAA World Class Teams, die an solchen Problemen arbeiten und diese Probleme auch auf ihre eigene Art und auf einen europäischen Weg hin sozusagen lösen können. Und ja, klar, viel Geld fließt in das Trainieren der Modelle, aber das kriegen wir hier eben auch hin. Ne? Und die Frage bleibt am Ende sozusagen, wie sieht unser Selbstverständnis aus? Ne? Lassen wir solche Geschichten immer nur in Amerika entstehen, weil wir hier immer sagen, okay, unser Talent findet hier nicht die Möglichkeit, sowas zu bauen und wandert dann ab? Oder entwickeln wir eben den Anspruch, solche großen Wetten selber zu finanzieren. Und deswegen, das ist uns bei Lakestar sehr, sehr wichtig. Das haben wir mit ESA Aerospace so gemacht für Space Tech und das haben wir mit Aleph Alpha so gemacht für AI. Wir glauben, dass wir das auch in Europa können und sollten.
Perfektes Schlusswort. Enrico, ganz lieben Dank, dass du da warst. War echt ein mega cooles Thema und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, über was wir beim nächsten Mal reden.
Ja, ich bin auch gespannt, das wird sich zeigen.
Super, lieben Dank und bis bald, ja?
Danke, Jan, bis dann.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Enrico Mendes von Lakestar. Ich habe es euch vorher angekündigt. Ein super Gespräch, ein echt krasses Thema. Schaut euch mal ein paar Videos an. Ich glaube, wir verlinken die auch in den Shownotes. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, was da so passiert in diesem Bereich, was mit diesem Tool möglicherweise gehen könnte. Enrico hat es gesagt, es gibt eine Warteliste. Da kann man sich eintragen und darauf hoffen, dass man das irgendwann in naher Zukunft benutzen kann. Macht auf jeden Fall echt Laune und ja, uns hat es beide gekribbelt. Wir sind, glaube ich, wenn es rauskommt, die ersten Heavy User hier in Berlin. Auf jeden Fall war das, glaube ich, gerade der Konsens zwischen Enrico und mir. Wenn es euch gefallen hat, was wir heute heute besprochen haben, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die genauso von künstlicher Intelligenz begeistert sind wie Enrico und ich. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis oder Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis, der oder die sich diese Folge mal anhören sollten. Dann schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wir haben noch tolle Interviews für euch oder ansonsten, ja, wahrscheinlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.